Wir wissen, Gott hat zugesagt, jeder, der seine Hoffnung auf ihn setzt, wird nicht zu Schanden werden. Und der Herr Jesus sagt in Matthäus 7, in Vers 24, darum wird jeder, der diese meine Worte hört und nach ihnen tut, einen klugen Manne gleichen, der sein Haus auf Felsengrund gebaut hat. Das ist ein wunderbarer Ausspruch, den der Herr getan hat. Und wir wissen, das sind nicht leere Worte, sondern hier spricht der Herr selbst. Darum wird jeder, der diese meine Worte hört und nach ihnen tut. Es ist hier gesagt, dass wir nicht nur die Worte Gottes hören sollen und dann davongehen, sondern danach tun, was der Herr redet. Dass wir danach tun, dass wir danach handeln. Und dann vergleicht er solch einen Menschen, der danach tut, dass es ein kluger Mann ist, der sein Haus nicht auf Sand gebaut hat, sondern auf den Felsen. Und Brüder und Schwestern, was nützt es uns? Oder was nützt es jemandem, wenn er nur vielleicht das Wort hören würde und doch in seinem Herzen ablehnend ist oder aber nicht dem glaubt, was der Herr geredet hat? Wir sind nicht dazu da, dass wir das Wort Gottes an uns vorbeiziehen lassen, sondern wir sind dazu da und auserwählt, dass wir jedes Wort Gottes glauben und das von ganzem Herzen und dass wir auch danach tun. Und dann steht hier geschrieben, dass solch ein Mensch einem klugen Mann verglichen wird, der sein Haus auf dem Felsengrund gebaut hat. Ja, dieser Felsengrund ist einer. Wir wissen, wer dieser Fels ist. Jesus Christus. Wir bauen unser Haus auf diesen Felsengrund. Wir bauen unseren Glauben, wir setzen unser Vertrauen auf diesen Felsen, auf unseren Herrn Jesus Christus. Und wisst ihr, er sagt dann, wer so sein Wort aufnimmt, wer es so glaubt, wer danach tut, dann mag kommen, was da will, da, wenn das Haus so auf diesem Felsen gebaut ist, dann heißt es, da strömte der Platzregen herab, es kamen die Wasserströme, es wehten die Winde und stießen gegen jenes Haus, doch es stürzte nicht ein, denn es war auf dem Felsen gegründet. Oh, das ist etwas Wunderbares. Dann kann kommen, was will, und ich denke, wir haben genügend solche Häuser in der Heiligen Schrift, wenn wir es einmal so sagen wollen, die auf den Felsen gegründet waren und da ist der Platzregen gekommen und die Winde wehten, aber das Haus fiel nicht ein, weil es auf dem festen Felsengrund gebaut war. Und der Herr Jesus, er tut hier diese Worte ausrufen, damit auch wir unser Haus auf den Felsengrund bauen sollen, dass wir unser Vertrauen und unseren Glauben auf ihn völlig und ganz setzen sollen, dass wir, wenn auch der Platzregen heranstürmt und die Winde vielleicht heranwehen, dass es nicht einstürzt, sondern dass es stehen bleibt. Und wir können sagen, es wird auch nur dann stehen bleiben, wenn wir auf diesen Felsen gegründet sind. Dann wird nichts imstande sein, dieses Haus zu zerstören. Nichts, aber auch gar nichts. Auch keine Atombombe nicht. Niemand wird imstande sein, solch ein Haus zu zerstören. Brüder und Schwestern, ist das nicht ein herrlicher Zuruf von unserem Herrn, wie er es seinem Volke hier sagte? Aber die eine Bedingung ist gestellt, dass wir auf sein Wort hören sollen und dass wir nach seinem Worte tun sollen. Das ist sehr wichtig, liebe Brüder und Schwestern, besonders in dieser letzten und ernsten Zeit. Aber wir sind Gott dankbar, dass wir kommen dürfen, dass wir hören dürfen und dass wir auch glauben dürfen. Und wir wissen, keiner wird zu Schanden, welcher Gott es hat. Vielleicht mag es manchmal aussehen, als ob alles mit uns vorbei ist. Aber wisst ihr, es hat immer so ausgesehen, als ob's vorbei wäre. Auch als man den Herrn an das Kreuz schlug, sah es aus, als ob alles vorbei ist, als ob alles umsonst gewesen wäre. Aber so war es nicht, sondern dann ging erst Gott weiter. Gerade dann fing es erst richtig an. Und mag es vielleicht auch manchmal so aussehen, auch in dem Leben der Apostel. Es sah aus, einer und der andere wurde eingekerkert, dies und jenes kam über ihnen, als ob Gott den Sieg verloren hätte. Aber nein, er geht als Sieger voran. Und dafür sind wir so froh und so dankbar. Wir geben Gott die Ehre auch heute Morgen. Und dann steht es weiter, wer jedoch diese meine Worte hört und nicht nach ihnen tut, der gleicht einem törichten Manne, der sein Haus auf den Sand gebaut hat. Da strömte der Platzregen herab, es kamen die Wasserströme, es wehten die Winde und stürmten gegen jenes Haus. Da stürzte es ein und sein Zusammensturz war gewaltig. Das ist es. Das ist das Gegenteil von dem, was wir am Anfang gelesen haben. Brüder und Schwestern, möge es mit uns so sein, dass wir es mit dem Glauben halten, dass wir es mit dem Worte halten und dass wir auch danach tun und das Wort nicht verleugnen. Möge Gott uns auch heute Morgen weiterhelfen. Ich glaube ganz gewiss, er hat auch heute Morgen uns viel zu sagen aus seinen Worten. Aber wir wollen sein Wort beherzigen, wir wollen es glauben und hingehen und danach tun. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen. Lasst uns aufstehen zum gemeinsamen Gebet. Treuer Gott, wir danken dir aus der Tiefe unserer Herzen, auch heute Morgen, für deine Gegenwart, o Herr. Wir danken dir für die kostbaren Lieder. Wir danken dir für dein Wort. Herr, wir möchten dein Wort hören und auch nach deinem Worte tun. Herr, du siehst, wir sind Menschen vergesslich. Wir sind Menschen schwach, o Herr. Wir vermögen von uns aus nichts zu tun. Aber Herr, du hast zugesagt, dass wir im Glauben zu dir kommen dürfen und dass du uns kräftigen willst und dass du uns stärken willst und dass du uns führen willst und dass du uns leiten willst, o Herr. Und so bitten wir dich auch heute Morgen inniglich, treuer Herr, du wollest uns helfen, du wollest uns Glauben lehren, o Herr. Lehre mich glauben, lehre uns flehen, o Herr. Heiland, wir stehen vor dir und bitten dich, sei nicht ferne, sondern sei uns nahe in dieser Morgenstunde. Ich bitte, treuer Herr, segne meine Brüder, segne meine Schwestern, segne alle, die gekommen sind. Und ich bitte dich, segne meinen Bruder, der dein Wort bringt, Herr, und der uns dein Wort austeilen wird. Das ist meine Bitte und mein Verlangen, o Herr. Mögen auch unsere Herzen vor dir offen stehen, Herr, dass wir es aufnehmen und dir danken können, Herr, aus der Tiefe unserer Herzen. Halleluja, deinem herrlichen und heiligen Jesus Namen. Amen. Amen.
Lob und Dank sei dem Herrn, dass wir hier sein dürfen, um anzubeten, das Wort zu hören und uns segnen zu lassen. Jedes Wort spricht uns an, es dringt durch und wir stellen uns die Frage, ob es auf unser Leben zutrifft und wenn, welch eine Auswirkung es hat. Gottes Wort kommt ja nicht leer zurück. Es richtet immer aus, wozu es gesandt wurde. Und wie wir hier mitgelesen haben, darum wird jeder, der diese meine Worte hört und nach ihnen tut, Die Zeit der Deutung, der Auslegung ist vorbei. Die Zeit des Tuns, was der Herr geboten hat, ist gekommen. Und mit diesem Tun wird Gottes Wort bestätigt werden. Gerade nach diesen Worten steht geschrieben, als Jesus diese Rede beendet hatte, waren die Volksscharen über seine Lehre ganz betroffen. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, ganz anders als ihre Schriftgelehrten. Hinter dem, was uns heute hier vorgelesen wurde in der Einleitung, stehen diese Worte, dass der Herr ganz anders lehrte als die Schriftgelehrten und dass seine Lehre mit göttlicher Vollmacht geschah, ganz anders als die Schriftgelehrten. Sie lehrten so, wie sie meinten, aber er lehrte göttlich, er lehrte gemäß der Wahrheit. Und auch die Worte des Glaubens, die schon gesagt wurden, tun uns allen gut. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und durch Glauben werden wir Sieger sein. Ich habe sofort das Wort im Propheten Jesaja nachgeschlagen. Da heißt es in Kapitel 26, Jesaja 26, Vers 2. Öffnet die Tore, damit ein gerechtes Volk einziehe, das die Treue bewahrt. Ein festes Herz segnest du mit Heil. Mit Heil, weil es voll Vertrauen auf dich ist. Vertrauet auf den Herrn, für und für. Denn an Gott, dem Herrn, habt ihr einen ewigen Felsen. Soweit dieses Wort. Wir haben es vom Felsen gehört, dass ein Mensch, der Gottes Wort hört und danach tut, der gleicht einem, der sein Haus auf den Felsen gebaut hat. Und hier wird uns gesagt, vertrauet auf den Herrn für und für, denn an Gott, dem Herrn, habt ihr einen ewigen Felsen. Und so sehen wir, dass eine Schriftstelle wieder in die andere hineingefügt wird und dass Gott ja hier und auch dort geredet hat. Auch das ist nicht zu übersehen, was hier geschrieben steht. Ein festes Herz segnest du mit Heil. Mit Heil, weil es voll Vertrauen auf dich ist. Wir haben kein Vertrauen auf mich, auf dich, auf uns, sondern wir setzen unser Vertrauen auf ihn, der geredet, der gewirkt und der sich geoffenbart hat. Amen. Gott schenke mir, Gott schenke dir ein festes Herz. Paulus hat an einer Stelle geschrieben, dass unser Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Und Gott segnet ein festes Herz. Er segnet es mit Heil. Mit Heil, weshalb? Weil es voll Vertrauen auf ihn ist. Ein festes Herz ist voll Vertrauen auf den lebendigen Gott. Ich wünsche mir ein solches Herz, das stets voller Vertrauen auf ihn ist. Und dann haben wir an ihm einen ewigen Felsen. In Kapitel 28 im Propheten Jesaja steht auch ein ähnliches Wort, und das von Vers 16. Darum hat Gott der Herr so gesprochen: Wisset wohl, ich bin's, der in Zion einen Grundstein legt, einen erprobten Stein, einen kostbaren Eckstein, der felsenfest gegründet ist. Wer da glaubt, wird nicht zu Schande. Wir sehen, dass Gott der Herr durch den Mund seiner Propheten das geredet und angekündigt hat, was später Realität wurde. Und wir dürfen unseren Glauben an ihn haben und unser Vertrauen auf ihn setzen. Wer da glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Wer wem glaubt, wer was glaubt, wer Gott glaubt und das, was er geredet hat. In all den vergangenen Jahren haben Menschen unter der Verkündigung gesessen. Und die gepredigt haben, haben das gepredigt, was sie über Gottes Wort verstanden haben. Und die anderen, die das hörten, haben sich dann auch noch ihre eigenen Gedanken gemacht und vielleicht auch machen können. Doch all diese Zeiten sind vorbei. Gott hat geredet und wir sitzen da, um zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Nicht, um uns eigene Gedanken über das Reden Gottes zu machen, sondern die göttlichen Gedanken, die durch sein Reden, ja schon in seinem Worte kundgetan werden, in uns aufnehmen und dann aus Gnaden danach tun können. Wir haben gestern Abend schon kurz darauf Bezug genommen, dass wir ja in einer Zeit leben, in der Gott sein Wort direkt an die Gemeinde richtet, und wir haben darauf hingewiesen, dass es jetzt wichtiger ist als je zuvor, genau auf das zu hören, was Gott geredet hat. Und dann mögen Stürme kommen. Ich wünschte, dass man das Lied hätte singen können, Winde wehen. Mögen Stürme kommen und Wellen dahin brausen. Gott wird Sorge dafür tragen, dass alle, die auf ihn gegründet sind, bestehen bleiben. Es mag kommen, was kommen will. Wer auf diesen Felsen gegründet ist, und wer ist es, der das Wort hört und danach tut? Das ist eine sehr klare und deutliche Antwort. Niemand braucht mehr zu fragen, ja, wer sind die Leute? Was hat der Herr einmal gesagt, als man zu ihm kam und sagte, deine Mutter und deine Brüder suchen dich, sie sind hier. Und er schaut auf die Volksmenge und stellt die Frage, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder? Und er gibt selbst die Antwort, alle, die den Willen Gottes tun, das sind meine Mutter, das sind meine Brüder. Was war es? Sie haben die Sache irdisch an ihn herangetragen, er aber hat sie geistlich an sie zurückgegeben. Wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder? Alle, die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Und wenn wir im Vater unser beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden, dann sollte es uns ein Herzensanliegen sein, dass Gott seinen Willen durch uns tun könnte. Denn dazu sind wir ja nun einmal hier. Manchmal nehmen wir uns etwas vor und meinen es gut, dann müssen wir vielleicht unseren Plan ändern. Aber Gott ändert seinen Plan nicht. Bei Gott verläuft alles so planmäßig, wie er es sich vorgenommen hat. Und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Hier möchte ich vielleicht die Bemerkung machen, ihr wisst, ich hätte jetzt ja unterwegs sein müssen, aber zwei, drei Dinge haben es wohl nicht möglich gemacht. Und ich ruhe darin wie nie zuvor. Im Gegenteil, ich bin froh darüber. Das wäre in all den Jahren meiner Natur entsprechend unmöglich gewesen, weil ich immer mein Versprechen halten wollte. Und jetzt haben sich die Dinge so ergeben, dass ich hier bin. Und ich glaube, dass Gott alles lenkt und führt. Und wie gesagt, ruhe völlig darin. Sicher, im Herzen tragen wir den Wunsch, das herrliche Wort Gottes noch einmal der gesamten Menschheit anzubieten. Unvermischt, klar und rein möchten wir der Bevölkerung der Erde das Wort des Herrn bringen. Und so legen wir ihm alles hin. Er vermag durch nichts etwas ganz Großes zu tun. Und vielleicht sind all diese Wege der Demütigung dazu angetan, damit er verherrlicht wird. Eins ist mir im Herzen, wir möchten nicht länger ein Spielball der Umstände sein, sondern möchten, dass Gott Herr der Lage wird und dass er sich unter seinem Volke offenbart und dass der Feind jedes Anrecht, aber auch jedes Anrecht nach Geist, Seele und Leib verliert und dass Gott sich verherrlichen und offenbaren kann. Wer Gottes Wort hört und danach tut, der gleicht einem Menschen oder einem Manne, der sein Haus auf Felsengrund gebaut hat. Dazu möchte ich gehören und dazu wollen wir alle aus Gnaden gehören. Ich habe gestern aus dem Rundbrief dieses kostbare Wort, das ja direkt an die Gemeinde gerichtet wurde, schon zum Teil hier behandelt. Und wir werden nichts anderes tun und auch nicht daran vorbeikommen, als die Dinge zu betonen, die Gott betont hat. Auf das Wert zu legen, auf das Gott Wert gelegt hat. Das zu sagen, was er gesagt hat. Und ich glaube, es war Bruder Russ im Gebet, der sagte, dass Gnade geschenkt werden sollte zur Austeilung der Speise. Und bei dem Gedanken kam mir sofort natürlich auch der Nebengedanke, nicht zur Auslegung der Speise, sondern zur Austeilung der Speise. Und das ist ein sehr großer Unterschied. Auslegen und deuten, das ist eine Sache. Austeilen ist eine andere Sache. Und wir haben auch begriffen, dass wir dem Volke Gottes nicht eine kalte Platte servieren können. Es muss schon mit dem göttlichen Feuer durchdrungen sein. Was nützt es heute all den Menschen, die vielleicht von der Speise reden und es ist nichts als eine alte, kalte Platte, auf der noch manches fehlt. Gott will ein volles Menü mit allem, was dazugehört und das muss wirklich heiß sein. Gott will Feuer in die Gemeinde, in die Predigt, in das Wort hineingeben, sodass wir nicht kalt bleiben oder lau sind, sondern wie geschrieben steht, oh, dass du kalt oder Moment, oh, dass du kalt oder heiß wärest. Weil du aber lau bist, muss ich dich aus meinem Munde ausspeien. Gott will aller Lauheit ein Ende machen und er wird es tun. Es muss eine Gemeinde hervorkommen, die wie die ersten Christen von der Liebe Gottes durchdrungen und von dem göttlichen Feuer angetan sind. Und wir haben es gestern in diesem Wort an die Gemeinde schon bereits behandelt. Und ich frage mich, wie viele lassen sich in dieser Zeit überhaupt noch ansprechen? Wie viele sind auf Nebengeleise geführt worden und haben nicht mehr den Zugang zu dem, was Gott seiner Gemeinde in diesen Tagen jetzt sagen möchte? Den Anfang lese ich nur, um euch zu zeigen, alle mögen vielleicht noch nicht einmal den letzten Rundbrief gelesen haben, aber hier sagt Bruder Branham: Als ich eines Abends vor dem Herrn im Gebet war, sprach der Heilige Geist: Nimm deine Feder und schreibe. Als ich sie zur Hand nahm, wurde mir vom Geist Gottes eine Botschaft für die Gemeinde zuteil. Das ist im Grunde genommen genau das Gleiche, wie es alle Propheten empfangen haben. Sie saßen da und der Geist des Herrn kam über sie. Entweder hatten sie einen Schreiber und sie diktierten aufgrund der Inspiration oder sie haben selber geschrieben. Wenn hier gesagt wird, nimm deine Feder und schreibe, als ich sie zur Hand nahm, wurde mir vom Geist Gottes eine Botschaft für die Gemeinde zuteil. Ich sage heute, wer zur Gemeinde des lebendigen Gottes gehört, wird die an sie gerichtete Botschaft hören. Und wer sie nicht hört, ist einer eigenen Einbildung zum Opfer gefallen und geht daran vorbei. Weiter heißt es, hiermit bringe ich sie euch. Es geht darin um das Wort für oder an die Braut. Auch das muss betont werden. Johannes hat schon damals gesagt, wer die Braut hat, das ist der Bräutigam. Und der Freund des Bräutigams hört den Jubelruf der Braut. Was war es? Er hatte die Botschaft der Zubereitung vor dem ersten Kommen des Herrn. Und wenn man es richtig betrachtet, war es ein halber Vers. Im Propheten Malachi und dann im letzten Kapitel oder in unserer Bibel haben wir nur drei Kapitel. In manchen Bibeln ist der Malachi in vier aufgeteilt. Hier haben wir vielleicht zwei kleine Verse, einen ganzen und einen halben. In Malachi 3, Vers 1 haben wir einen ganzen Vers. Hier steht es zum Beispiel: Wisset wohl, ich sende meinen Engel, dass er den Weg vor mir her bahne. Eigentlich ist das ungefähr alles, was auf Johannes hier gesagt wurde. Und aufgrund dessen, was im Neuen Testament bestätigt wird, ist der letzte, ist im 23. Vers der erste Teil ebenfalls durch den Dienst des Johannes getan worden. Praktisch genommen zwei Zeilen aus je einem Vers. Für einen so gewaltigen Dienst, der damals getan wurde. Und wenn wir daran denken, dass in unserer Zeit praktisch der zweite Teil eines einzigen Verses und wird das Herz der Kinder wieder den Vätern zuwenden. Wenn wir mit irdischen Augen auf solch einen kleinen Text schauen, dann würden wir sagen, das soll genügen für eine solch große Aufgabe. Ja, das soll genügen. Denn in diesen Worten ist alles zusammengefasst worden, worum es Gott am Ende der Tage geht, nämlich einen Propheten zu senden, das Wort wieder zu erstatten und das Herz der Kinder Gottes wieder dem zuzuwenden, was am Anfang war. Es ist nicht viel geschrieben, aber es ist Großes, das aus Gnaden geschieht. Es kommt nicht auf ein langes Kapitel an. Und wenn wir die Propheten des Alten Testaments lesen, dann sind lange Kapitel geschrieben. Und in diesen langen Kapiteln ist irgendwo ein Satz. Und dieser eine Satz ist Prophetie, ist Weissagung. Und auf diesen einen Satz kommt es an. Er ist eingebettet, meinetwegen, in ein ganzes Kapitel. Wir dürfen Gott dankbar sein, dass jemand gesandt wurde in dieser letzten Generation, um diese kleinen Verse, diese halben Verse zu finden und in das ganze Programm Gottes einzufügen. Ich bin ehrlich, du und ich, wir hätten diese auf unsere Zeit Bezug nehmenden Schriftstellen gar nicht gewusst, wir hätten sie nicht gefunden. Wie oft haben wir gelesen, Zacharia 14, zur Abendzeit wird es Licht sein? Ja, wir haben es in dem Zusammenhang gelesen, in dem es normalerweise steht, nämlich, dass Gott sich dem Volke Israel offenbaren wird. Und nun erkennen wir, dass die Parallele zwischen Israel und der Gemeinde Gott so wichtig war, dass mitten in der Prophetie für Israel, die sich im natürlichen Bereich erfüllen wird, ist die Prophetie für den geistlichen Bereich der Gemeinde enthalten. Und wer hat's gesehen, wer hat's gehört? Wir alle hätten es tausendmal lesen können, um die Abendzeit wird es Licht sein. Und was hätten wir darunter verstanden? Genauso viel und so wenig wie bis dahin auch. Dank sei Gott, dass er eine Botschaft an die Gemeinde gerichtet hat. Aber gerade hier, in dem, was wir in diesem letzten Rundbrief, der mit der letzten Predigt versandt wurde, noch einmal dem Volke Gottes vor Augen führen wollen, ist doch nicht nur eine Predigt, sondern Bruder Brennen saß da und bekam durch die Inspiration des Heiligen Geistes das alles diktiert. Und dafür sind wir sehr dankbar. Wie viele haben diesen Rundbrief schon gelesen? Ich hoffe, alle, aber sicherlich die meisten. Alle sollten ihn lesen. Es ist ein direktes Wort an die Gemeinde. Wir lasen gestern diesen Teil. In diesen letzten Tagen kommt die wahre Brautgemeinde, der Same Christi, zu dem Schlussstein. Und sie wird die Supergemeinde, ein Supergeschlecht, indem sie sich ihm nähert. Die in der Braut sind, werden ihm so ähnlich sein, völlig in seinem Bilde. Es muss so sein, um mit ihm vereinigt zu werden. Sie werden eins sein. Sie werden die direkte Offenbarung des Wortes des lebendigen Gottes sein. Nicht nur haben, sondern sein. Die Braut wird nicht nur die lebendige Offenbarung des Wortes Gottes haben, also gehört haben, sondern sie wird das sein, was Gott verheißen und angekündigt hat. Und wie wir hier gelesen haben, sie werden eins sein. Nicht vereinigt werden, sondern eins sein. Es ist ein großer Unterschied, ob man versucht, die Vereinigung aller Kirchen und Freikirchen zu bewerkstelligen, das ist eine politisch-religiöse Sache, oder ob die Gemeinde des lebendigen Gottes unter dem Worte
unter dem Geiste, unter dem Blute eins geworden ist im Namen des Herrn, damit sich Gott durch sie offenbaren kann. Und ich glaube, dass wir das erfasst haben. Sie werden eins sein. Sie werden die direkte Offenbarung des Wortes des lebendigen Gottes sein. Jesus Christus, unser Herr, war die direkte Offenbarung des Wortes Gottes. Durch ihn wurde das Wort Fleisch, nahm Gestalt an und es erfüllte sich der Teil, der durch ihn zu erfüllen war. Dasselbe ist jetzt für die Braut verheißen worden. Ihr könnt das ja alles selber nachlesen. Eine kleine Gruppe des wahren Samens des Wortes wird die geliebte Braut Christi darstellen. Sie ist die Jungfrau seines Wortes. Sie ist eine Jungfrau, denn sie kennt keine von Menschen gemachten Satzungen und Dogmen. Jetzt kommt's. Durch die Glieder der Braut wird alles erfüllt, was Gott verheißen hat. Durch die Glieder der Braut. Und hier merken wir die hohe göttliche Berufung an sein Volk in diesen letzten Tagen. Es ist nicht nur ein wichtiger oder außergewöhnlicher prophetischer Zeitabschnitt, in dem wir leben, sondern eine außergewöhnliche Sache, die Gott sich vorgenommen hat, am Ende der Tage zu tun. Und sie kann nicht geschehen, wo alles hin und her und wo noch dies und jenes eigenmächtig getan werden möchte, sondern nur da, wo sich ein Volk Gottes als Braut Christi zusammenfindet, eins geworden ist, niemand mehr etwas sein will, keiner mehr etwas gelten möchte, niemand etwas tun kann, wie der Herr, so haben wir es ja gestern Abend gelesen, sagte, ohne mich könnt ihr nichts tun, sondern wir warten einfach ab. Wie viel wird heute getan? Und was ist es? Alles eigene Tun ist Gott nur im Wege. Wir warten auf das Tun unseres Gottes. Ich lese, die Glieder der Brautjungfrau werden ihn lieben und mit seinen Fähigkeiten ausgestattet sein, denn er ist das Haupt, ihm gehört alle Kraft. Sie sind ihm so untertan, wie die Glieder unserer Leiber dem Haupt sind. Wenn man an dieses Wort denkt, oh, da wird uns irgendwie bange ums Herz. Und wir fragen uns, haben wir uns Gott unterordnet? Sind wir ihm als dem Haupt so untertan, wie wir es eigentlich sollten? Und ihr wisst, auch darüber haben wir schon gesprochen. Wenn hier die Verbindung oder der Vergleich gezogen wird, dass es so weit kommen muss und kommen wird, dass eine Harmonie hergestellt wird zwischen dem Haupt Jesus Christus und den Gliedern seiner Gemeinde, seines Leibes, dann wissen wir ganz genau, dass unser Leib so vollkommen ist und dass er so funktioniert. Ich brauche der Hand nicht zu sagen, schlage jetzt dieses Buch auf. Nein, wenn der Moment gekommen ist, dass ich die Blätter wenden soll, dann geht das automatisch. Dann brauche ich nicht zu sagen, Hand, tu jetzt, sondern die Hand weiß aufgrund dessen, was im Haupte vor sich geht, dass sie jetzt zu handeln hat. Wenn ich den Fuß bewegen soll, dann sage ich doch nicht, rechter Fuß, erhebe dich jetzt, ich möchte gehen. Nein, es geschieht vollautomatisch. Die Glieder des Leibes sind mit dem Haupte so verbunden, so abgestimmt, dass alles harmonisch miteinander aufgegliedert, eingeteilt und zueinander ausgerichtet ist. So soll es werden am Ende der Tage mit der Brautgemeinde und mit dem Bräutigam, dass sie ausgestattet wird mit seinen Fähigkeiten, aber völlig mit ihm verbunden. Niemand will mehr etwas Eigenes tun. Es ist schön zu singen, kein eigener Weg, kein eigener Wille mehr, bestimme du allein, und dann sieht die Tat vielleicht doch ganz anders aus. Weiter lesen wir, beachtet die Harmonie des Vaters und des Sohnes. Jesus tat nichts, bis es ihm vom Vater gezeigt wurde. Johannes 5, 19. Diese Harmonie soll jetzt zwischen dem Bräutigam und seiner Braut bestehen. Und die Harmonie zwischen dem erhöhten Haupt der Gemeinde und zwischen der Gemeinde, also ihren Gliedern, soll eine göttliche Harmonie sein. Niemand tut etwas, es sei denn, es wird ihm durch den Geist gezeigt. Jesus sagte wörtlich, der Sohn kann von sich selbst aus nichts tun, sondern er tut das, was er den Vater tun sieht. Wie viele können heute noch, wer weiß, was alles tun? Wir sind tatsächlich dahin gekommen, ob ihr mir das jetzt abnehmt oder nicht, aber wir sind so weit, dass wir nichts mehr zu tun vermögen. Ich nicht mehr. Aber ich schaue auf zu meinem Gott, zu dem, der Verheißungen gegeben hat, und möchte ihm zur Verfügung stehen, wenn er etwas zu tun vorhat, dass er es uns wissen lässt und dass wir dann bereit sind, es zu tun. Weiter steht hier, die, welche in der Braut sind, handeln nur nach seinem Willen. Und niemand kann erreichen, dass sie etwas anderes tun. Sie haben das, so spricht der Herr. Oder sie sind still. Eins von diesen beiden. Entweder wird etwas im Namen des Herrn getan, oder es wird nichts getan. Entweder etwas kann im Namen des Herrn gesagt werden, oder es wird nichts gesagt. Dahin sind wir gekommen. Und wir glauben, was das Reden Gottes anbetrifft, so hat der Herr geredet durch seinen Knecht und Propheten in einer ganz deutlichen Weise. Und wir haben das, so spricht der Herr, des Wortes empfangen. Die, welche in der Braut sind, handeln nur nach seinem Willen. Ich frage euch, ich frage mich und ich frage viele, die sich zur Braut zählen. Unter welchem Einfluss stehen sie? Welch ein Geist beherrscht sie? Welche Worte sind in ihrem Herzen und in ihrem Munde? Ist es, dass so spricht der Herr? Sind es lebendig machende Worte Gottes oder sind es todbringende Pfeile? Was ist es? Gott hat uns sein Wort geschenkt, dass wir es aufnehmen, ein Teil seines Wortes werden, damit er es erfüllen kann. Hier wird ja manches gesagt, ihr könnt es selber weiterlesen und euch darüber Gedanken machen. Und nicht nur das, sondern gemeinsam wollen wir Gott darum bitten, dass er uns diesen Anschluss an das, was er jetzt tut, aus Gnaden schenken möchte. Vieles könnte hier noch gelesen werden, manches gesagt werden. Möge Gott uns die Gnade schenken, mir und uns allen und denen, die sein Eigentum sind, dass wir uns zurechtbringen lassen. dass wir uns helfen lassen. Wir können einander nicht helfen, aber Gott kann uns allen helfen. Und wem er geholfen hat, dem ist wirklich geholfen. Und wir sind absolut auf seine Hilfe angewiesen. Wenn wir Menschen zurechtbringen wollen, dann bringen wir sie noch mehr durcheinander, wie sie schon waren. Unsere Worte sind wie die Worte der Freunde Hiobs. Sie bringen keine Klarheit, im Gegenteil, sie bringen immer nur das, was später weitere Antworten nach sich zieht. Aber Gottes Wort bringt Klarheit. Und Gottes Wort spricht ja jeden an und hat jedem das zu sagen, was ihm gerade gesagt werden soll. Hier lese ich weiter. Wir müssen hier sehr aufpassen, um es zu sehen. Hat doch Gott versprochen, es in der Endzeit zu erfüllen. Und dann kommt diese Schriftstelle Malachi 3, 23 und 24. Es muss geschehen, denn das durch den Propheten Malachi gesprochene Wort Gottes wird jetzt durch den Geist lebendig gemacht. Jesus sprach davon. Es findet direkt vor dem zweiten Kommen des Herrn seine Erfüllung. Zur Zeit der Wiederkunft Christi muss alle Schrift erfüllt sein. Wenn dieser Botschafter, von dem Malachi sprach, kommt, wird die Gemeinde aus den Heiden sich in dem letzten Gemeindezeitalter befinden. Er wird mit dem Wort im Einklang stehen. Er wird die ganze Bibel von Mose bis zur Offenbarung lehren. Er wird offenbaren, was der Same der Schlange ist und für den Spätregen vorbereiten. Doch werden ihn die Denominationen ablehnen. Hier ist ein sehr wichtiger Punkt. Er wird für den Spätregen vorbereiten. Wir leben in einer Vorbereitungszeit des Spätregens, der ausgegossen werden wird. Und diese Sache ist eine Vorbereitung auf diesen Regen. Hier wird uns gesagt, er wird die ganze Bibel lehren, von Mose bis zur Offenbarung. Und bin ich jetzt heute hier, Opa Illing, oder wenn ich Greise fragen könnte, die seit 100 Jahren gläubig sind, oder seit 50 oder 80 Jahren gläubig sind, worüber haben die Erweckungsprediger gesprochen? Immer die vier Evangelien genommen, eine Schriftstelle hier und eine da. Ich frage euch, alle, die schon heimgegangen sind, könnten bezeugen, dass ihnen gepredigt wurde. Aber wer hat bei 1. Mose begonnen? Wer hat aus der Offenbarung gepredigt? Wem ist das Wort der Propheten kundgetan worden? Große Evangelisten bis in unsere Tage hinein. Ich habe ja selbst in das Buch einer der Größten hineingeschaut, der 17 oder 18 verschiedene Predigten aufgeschrieben hatte, in einem Buch, das sah tatsächlich aus wie die Bibel. Und weil ich ja zu übersetzen hatte, sah aus wie ein neues Testament. Und ich dachte bei mir selber, die Sachen, die funktionieren ja so fein. Was ist das eigentlich? Und die Sache, die nach außen wie ein neues Testament aussah, mit einem schönen Rotchen hier, das war weder ein neues Testament noch eine Bibel. Es waren etwa 17 schön ausgearbeitete Predigten mit allen dazugehörenden Bibelstellen. Und so konnte man dieser Geschichte allgemein auch gut folgen. Ihr Lieben, begreifen wir es heute. Wir leben nicht in den vergangenen Tagen, wo Männer Gottes, und das streiten wir nicht ab, große Männer Gottes sind über diese Erde gegangen. Und Gott hat sie gesegnet und Tausende durch sie gesegnet. Aber die Zeit war noch nicht da. Der Zugang zu den letzten Dingen war nicht da, weil es erst jetzt geschehen konnte, nämlich in der Zeit der Erfüllung. Damit haben wir keinen einzigen der großen Erweckungsprediger auch nur im Geringsten herabgewürdigt. Im Gegenteil, all diese Männer Gottes haben doch den Weg gebahnt für das, was noch kommen sollte. Und jetzt sind wir in der Zeit angekommen, in der dieses alles geschieht. Wer hat von Ihnen über die ursprüngliche Sünde gesprochen? Wer hat die Geheimnisse Gottes geoffenbart? Es ging um das Heil und die Rettung der Seele. Und das war ja auch richtig gut und auch das Wichtigste. Aber am Ende der Tage ist ein prophetisches Zeitalter. Und Gott sandte einen Propheten, zu dem er reden konnte, wie zu Abraham, wie zu Isaac und Jakob. Ein Mann, der genauso wie du und ich Auto gefahren ist, der genauso gegessen und getrunken hat, aber ein Mann Gottes, ein Mann, den der Herr herausgenommen hat aus einer Masse, um durch ihn in diesen letzten Tagen zu reden. Und wir glauben, dass von Mose bis zur Offenbarung alles gelehrt wurde, und wir glauben, dass dem nichts hinzugefügt werden kann. Hier heißt es, danach wird während der Spätregenzeit eine Berg-Karmel-Kraftentscheidung stattfinden. Danach wird während der Spätregenzeit als erstes und für den Spätregen vorbereiten. Das ist das eine, der erste Teil. Und dann während der Spätregenzeit wird die Berg-Karmel-Kraftentscheidung stattfinden. Wir leben in einer großen und herrlichen Zeit. Obwohl innerlich bedrückt und äußerlich auch, aber dennoch nicht im Stich gelassen. Obwohl manchmal zu Boden geworfen, wie Paulus es sagt, aber dennoch ist Gott treu und hält uns, hält mich, hält dich und hält uns alle aufrecht und wird uns hindurchtragen durch alles, was noch kommen wird. Lass mich noch dieses lesen. Johannes war der Vorläufer gemäß Malachi 3,1. Er pflanzte vor dem Frühregen und wurde von den Organisationen zu seiner Zeit abgelehnt. Jesus kam und hatte auf dem Verklärungsberge das Erlebnis der Kraftfülle. Der zweite Vorläufer Christi wird vor dem Spätregen säen. Merkt ihr, worum es geht? Der zweite Vorläufer Christi wird vor dem Spätregen säen. Dies ist noch die Zeit der Aussaat. Und wir haben es hier betont in den Predigten nach Öffnung der Siegel. Hat Bruder Brenim, soweit ich es weiß, ausschließlich gesagt, dass diese Botschaft, er hat nicht mehr gesagt ich, sondern diese Botschaft wird dem zweiten Kommen Christi vorausgehen. Und genau das geschieht. Und wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt. Wir werden damit vor Gott bestehen. Denn Gott hat es bestätigt von Anfang bis zu Ende. Es gibt eine solche Bestätigung auf Erde nicht wieder, wie Gott sie durch den Dienst Bruder Brenhams gegeben hat, durch allerlei Wunder und Zeichen. Ja, nicht nur das, sondern auch durch die übernatürlichen Dinge, die geschehen sind. Manches könnte hier noch gelesen werden. Jetzt aber vielleicht doch das Allerletzte. Ich möchte immer aufhören und dann scheint es so, als kann ich doch nicht. Doch Gott warnte uns davor. Er sagte in Matthäus 24, dass die beiden Geister in der letzten Zeit so nahe nebeneinander sind, dass nur die Auserwählten sie unterscheiden können. Denn sie allein werden nicht verführt. Wie könnt ihr die Geister voneinander unterscheiden? Prüft sie mit dem Wort. Wenn sie nicht das Wort sprechen, sind sie vom Bösen. Wie der Böse die ersten beiden Bräute verführte, so versucht er, die Braut in dieser letzten Zeit zu verführen, indem er sie mit Satzungen zu vermischen versucht und so weiter, oder sie vom Worte Gottes abwenden will. Die Sache ist natürlich nicht so einfach zu unterscheiden, und es wird hier von Geistern gesprochen, und dass sie so nahe beieinander sein werden. Und es wäre sehr schön, wenn der eine Geist in seinem Reich wäre und der andere auch in seinem Reich. Dann wäre das eine schöne und einfache Sache. Wenn der Geist Gottes im Reiche Gottes allein wäre, dann hätten wir gar keine Mühe in irgendeiner Weise. Aber diese beiden Dinge liegen in der Gemeinde nebeneinander. Und Bruder Brenim sagte, aus jeder Erweckung kommen Zwillinge hervor, die nach dem Geiste und die nach dem Fleische gezeugten. Wie sollen wir es unterscheiden? Und dann natürlich die Antwort, wenn sie nicht das Wort sprechen, sind sie vom Bösen. Sie können noch so viel Gutes verheißen. Und wenn das, was sie sagen, nicht mit dem Worte übereinstimmt oder sich nicht erfüllt, was dann? Ihr Lieben, ich habe es unserem geliebten Bruder Alfred Borg nach dem Sturz damals gleich gesagt. Die Sache ist keine irdische Sache, sondern eine geistliche Sache. Und ich stehe noch heute auf dem gleichen Standpunkt. Und wir haben es nicht mit einem Kampf zwischen Fleisch und Blut zu tun, sondern mit einem Kampf zwischen den Mächten und den Gewalten, die in der Luft herrschen. Aber wir dürfen dessen gewiss sein, dass Gott als Sieger hervorgehen wird, denn er ist schon der Sieger. Er wird nicht erst der Sieger sein. Golgatha liegt hinter uns, die Auferstehung ist geschehen, der Tod ist besiegt, die Hölle überwunden, die Schuld gesühnt, die Sünde vergeben. Es ist alles ein vollendetes Werk Gottes. Wo natürlich die großen Probleme kommen, ist auf dem geistlichen Gebiet. Und ihr könnt mit allen Menschen reden, nur nicht mit denen, die geistlich sind. Mit denen könnt ihr nicht reden. Ich weiß nicht, ob ihr das schon festgestellt habt. Mit solchen Leuten könnt ihr nicht sprechen. Sie kommen sich so geistlich vor, dass nichts gesagt werden kann. Und ich sage euch heute, jeder Mensch, der sich nichts sagen lässt, sollte sich prüfen und fragen, unter welch einem Einfluss, unter welch einem Geist er steht. Und wir sagen hier heute, dass wir nicht von Menschen reden, sondern von dem Einfluss der Geister. Dabei bleiben uns die Menschen so kostbar, wie uns Petrus bleibt, dem der Herr zurufen musste, Satan, gehe hinter mich, denn was du redest, ist nicht von Gott, sondern ist menschlich. Dabei bleibt uns der Petrus ein Mann Gottes ersten Ranges, ein Apostel von Format, den Gott in besonderer Weise gesegnet und gebraucht hat. Wenn wir als Kinder Gottes noch nicht diese Reife erlangt haben, um zwischen einem kostbaren Gotteskind zu unterscheiden, das der Feind im Moment überwältigt hat, und zwischen der Macht des Feindes, dann tut es uns allen eigentlich leid. Wir müssen unterscheiden zwischen einem Gotteskinde und dem Feind, der es tatsächlich mal beeinflussen kann. Aber die Sache, auf die es ankommt, ist folgende. Diese Menschen werden eines Tages einsehen müssen und offen sagen, Herr, löse mich von dieser Sache, ich will sie nicht, denn sie hat nur Unheil gebracht und nichts hat sich erfüllt. Und ich bin der Letzte, der hier vorne stehen würde, um irgendjemandem etwas zu wollen. Aber vielleicht ist es doch an der Zeit, dass man die Dinge sagt. Sagt man sie nicht, bleiben sie irgendwie verborgen und der Teufel kann sich darin verstecken. Ich sage heute ganz klar und deutlich, dass alle Ankündigungen derer, die ihren Mund geöffnet und Dinge vorausgesagt haben, nicht erfüllt worden sind. Und Bruder Branham sagt, wenn jemand etwas ankündigt und es geschieht nicht, dann soll die betreffende Person so lange beten, bis der Geist sie verlässt. Denn Gott kann nicht lügen, was er sagt, ist immer die Wahrheit. Wir können anschließend diese Entschuldigung und jene Entschuldigung hervorbringen und sagen, ja, wäre das so gegangen, dann wäre das so. Nein, Gott übersieht eine Sache im Voraus. Ihr könnt nicht meinen, Gott hat das nicht einkalkuliert oder das nicht gewusst oder jenes nicht gesehen. Nein, Gott hat eine klare Übersicht. Wer sie nicht hat, sind Menschen, die von anderen Geistern betört werden. Wir verlieren die Übersicht. Aber ich sage euch, was Bruder Branham sagt. Jedes Gotteskind lässt sich korrigieren. Er sagt sogar in der Gemeindeordnung, wenn ein Mensch von den Diakonen zurechtgewiesen wird und er regt sich darüber auf, dann hat dieser Mensch einen bösen Geist. Eins wünsche ich mir und allen anderen, dass wir erlöst werden von dem Bösen. So heißt im Vater unser, erlöse uns von dem Bösen. Und das ist, was wir wollen. Wenn der Böse ein Anrecht hat, ganz gleich an wem, dann sollen wir davon erlöst werden. Nur unser Erlöser soll das Anrecht an uns haben. Und dann wird man stille und weiß, dass Gott seine Sache und seinen Plan zur Ausführung bringen wird. Aber die Menschen müssen allem von Menschen Gemachtem entrissen werden. Alles, was vor Gott nicht bestehen kann, muss einfach beiseite geschoben werden. Und soeben haben wir gelesen, wenn jemand etwas redet, das mit dem Worte Gottes nicht übereinstimmt, dann hat Gott nicht geredet. Und wenn Gott nicht geredet hat, was ist dann? Was ist dann? Wir mögen die kostbarsten Menschen sein. Und Petrus ist wahrhaftig einer der kostbarsten Seelen gewesen. Und was war's? Der Moment kam über ihn. Es musste so sein. Der Moment kam über ihn. Aber Petrus bleibt der kostbare Petrus. Ihr Lieben, wir lieben das gesamte Volk Gottes. Und wir werden auf keinen geringschätzig schauen, geschweige ihn verurteilen. Im Gegenteil, wir werden sagen, oh Gott, nimm die Sache in deine Hände. Und ich bitte euch von heute, keinen einzigen Satz über irgendeinen Menschen zu verlieren im Gerede, sondern im Gebet. Und Gott wird die Wende so oder so geben müssen. Auf diese Wende warten wir alle. Und vorher wird nichts geschehen können. Die Sachen müssen von Gott geklärt werden. Wir können nicht in diesem Unklaren bleiben und dann meinen, Gott wird antworten. Wir müssen unter dem geoffenbarten Worte uns der Offenbarung des Heiligen Geistes stellen und müssen schweigen, wo Gott schweigt, reden, wo Gott redet, handeln, wenn Gott handelt. Und dann wird alles sein, wie Gott es haben will. Das ist ein Wort an die Gemeinde gerichtet. In all den vergangenen Jahren hat Gott es durchgelassen. Jetzt muss ein neuer, ein gründlicher Anfang gemacht werden. Nicht den Menschen machen, sondern den Gott in deinem und in meinem Herzen aus Gnaden tun kann. Durch die Kraft des Blutes und des Wortes und des Geistes. Und da wird nicht einer auf den anderen einreden und sagen, du musst jetzt dies oder jenes, sondern der Heilige Geist wird jeden überführen und jeder wird nur das tun, wozu ihn der Heilige Geist anleitet. Das ist Wirken Gottes und darauf warten wir. Die Braut hat ein großes Vorrecht. Sie soll mit den Fähigkeiten des Bräutigams ausgestattet werden. Und wir glauben, dass Gott es aus Gnaden tun wird. Wir alle wollen uns vor dem Angesicht Gottes im Gebet vereinigen und den Herrn darum bitten, dass er mich und uns alle und alle, die heute nicht hier sind, all unsere geliebten Brüder und Schwestern, alle, dass er sie alle zurechtbringen, in die Einheit des Geistes führen und dass er sich verherrlichen und offenbaren möchte. Das ist unser einziger Wunsch und unser Gebet. Und wenn Gott zu seinem Rechte kommt, dann kommen auch wir alle zu unserem Recht. Dann ist uns allen aus Gnaden geholfen. Möge der Herr auch alle, die heute nicht hier sind, die aber mit uns tragen, die Last auf ihrem Herzen haben, die mit uns leiden, mit uns empfinden, möge Gott sie heute alle segnen, ihnen allen nahe sein und möge er das Schicksal seines Volkes aus Gnaden wenden, damit wir froh werden können und dann die frohe Botschaft hinaustragen mit einer direkten Bestätigung unseres Gottes, die seinem Namen in Ehre bringt und ihn verherrlicht. Könnt ihr das alle glauben?
Amen.
Wir haben es am Anfang ja gehört. Keiner wird zu Schanden oder alle, die auf ihn sein, ihr Vertrauen setzen, sind felsenfest gegründet. Auch jetzt noch, mitten in allen Stürmen, mitten in allen Wellen, mitten durch alles hindurch. Sie bleiben bestehen, weil sie ihr Haus auf Felsengrund gebaut haben. Auch in den Stürmen der vergangenen Jahre werden alle Menschen stehen bleiben, die ihr Glaubenshaus auf den Felsen der göttlichen Offenbarung gebaut haben. Und Jesus Christus ist diese Offenbarung und er hat uns sein Wort und seinen Namen kundgetan. Und deshalb wird wohl am Ende niemand Schiffbruch erlitten haben. Alle werden durch die Flut hindurch gerettet worden sein. Und der Sturm wird sich legen und die Wellen werden auch zur Ruhe kommen. Und der Herr wird auftreten und mit uns allen reden. Und das, was er geredet hat, das wird er auch erfüllen. Gelobt und gepriesen sei sein heiliger Name. Amen.
Amen.
Lass uns aufstehen und beten.
Bruder Ross, willst du kommen?
Treuer Gott, wir danken dir von ganzem Herzen für dieses Reden auch heute Morgen durch dein teures und heiliges Wort. Wir danken dir, dass du uns allen zurechtbringst, o Herr, dass wir auf dich hören dürfen. Möge dein Wort in unsere Herzen gefallen sein. Mögest du alles in uns schaffen und wirken, wie es dir wohlgefällig ist, nicht wie wir es wollen, nein, wie du es willst, Herr. Und unser Bitten ist in der Tat, hilf du einem jeden, o Herr, treuer Gott, lass es nicht länger zu, Herr, dass der böse Herr dein Volk in Beschlag hält, sondern erlöse einen jeden Einzelnen. Das bitten wir von ganzem Herzen in den teuren und herrlichen Namen unseres Herrn Jesus Christus. Herr, wir wissen, du bist der Sieger von Golgatha. Du hast erlöst, Herr. Du hast befreit, Halleluja. Glory deinem wunderbaren Namen. Wir können nicht anders, Herr, wie dem Satan entgegentreten. Und alles, was nicht von dir ist, Herr, das lehnen wir ab, Herr. Und bitten, Herr, dass du dich kundtust und dass du dich offenbarst, Herr. In deinem wunderbaren und herrlichen Namen, Herr. Nur dein Wort, nur was du redest, ist wichtig für uns, Herr. Was der Feind uns einflößt, das wollen wir nicht, Herr. Das lehnen wir ab, o Herr. Preis sei deinem wunderbaren Namen, Herr. Wir danken dir, Herr. Du hast mächtig geredet, Herr, und hast alles ans Licht gestellt, Herr. Wir geben dir die Ehre, dass wir umkehren dürfen zu dir, Herr. So hast du es gesagt, Herr. Kehret um zu mir, Herr. Und wir dürfen umkehren, Herr. Preis sei deinem herrlichen Namen. Ehre, Ruhm und Anbetung. Wir danken dir, dass du nicht schläfst und dass du nicht schlummerst, Herr, sondern dass du Wache hältst über deinem Volke, Herr. Und dass du dein Volk nicht verlässt, Herr, sondern dass du mit ihnen bist, von Anfang bis zu Ende, Herr. Dank und Ehre, Preis und Ruhm sei deinem herrlichen Namen. Halleluja, Herr. Wir geben dir die Ehre, auch heute Morgen, Herr. Halleluja, du bist wunderbar, du bist herrlich. Du hast dir einen Knecht, einen Propheten erwählt, Herr. Herr, nie haben wir das Wort vielleicht so verstanden, wie gerade jetzt in diesen letzten Stunden und Augenblicken, Herr. Preis und Dank sei dir dafür und bitten dich, wollest du weiter mit uns sein. In Jesu Namen. Halleluja. Amen.